Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unseren Kompass rund um Themen wie Feminismus, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst für diese Folge. Und mit großen Schritten geht es zu auf die Sommerpause, auf diese Zeit, wo irgendwie richtig viel los ist und gleichzeitig aber auch man so ein bisschen lethargisch wird. Also diese schöne Sommerzeit. Und da in einer Routine zu bleiben und in Bewegung zu bleiben, ist gar nicht so leicht. Deswegen haben wir uns gedacht, es gibt eine Challenge. Eine Challenge, die darauf basiert, dass es dir gut geht, dass du in Balance bleibst aus dem Intensiven und dem Entspannen. Und zwar die Hot Body Cool Mind Challenge. 31 Tage Movement für dich nach Hause in 15 Minuten Videos mit mir und noch anderen Trainerinnen. Ganz, ganz schöne Mischung aus Yoga, Barre, Meditation und Breathwork. Ohne Druck, ohne Schönheitsideale, ohne noch ein To-Do zu haben, sondern leicht integrierbar und vor allem mit verdammt viel Spaß an der Bewegung, am Atem, an dir, an der Ruhe und an der Intensität. Sei dabei, es kostet nur 31 Euro für 31 Tage. Wenn du Teil bist von unserem Online-Studio und ein Monatsabo hast oder ein Jahresabo, ist das einfach schon inklusive. In den Shownotes findest du dazu auch den Link. Und nun tauchen wir ein in ein Thema, das wirklich allgegenwärtig ist. Es ist überall und immer da, und zwar das Thema Geld, Finanzen. Und ich habe ein Gespräch geführt, wo ich sehr viele Aha-Momente habe und hatte. Kennst du diesen Spruch, oh, ich müsste mich mal wieder um meine Finanzen kümmern? Habe ich auch schon öfter gesagt. Und wenn du diesen Gedanken auch schon mal hattest, dann ist die heutige Podcast-Folge genau richtig für dich. Denn ich habe eine besondere Gästin, die viele von euch sicher schon kennen. Und zwar Natascha Wegelin. Sie kennt man vor allem auch unter dem Namen Madame Moneypenny. Natascha ist eine führende Persönlichkeit im Bereich Finanzen für Frauen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer Mission, Frauen zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen, hat sie Tausende inspiriert und unterstützt. Und das Wort selbstbestimmt ist sehr oft gefallen in unserem Gespräch. Also wir sind ganz klar auf einer Wellenlänge, wenn es darum geht, Frauen und natürlich auch Männer, die da Lust haben. Aber das ist ein Thema, das sehr frauendominant ist, wo einfach noch viel Raum für Wachstum ist. Und darüber sprechen wir sehr viel in dieser Folge. Und sie ist auch eine erfolgreiche Unternehmerin und Autorin. Daneben hat sie auch noch eine eigene Plattform gegründet, eben Madame Moneypenny, wo du praktische Tipps findest, wertvolle Informationen rund um das Thema Finanzen. In diesem Podcast werden wir vor allem auch tief in ihre persönliche Reise gehen, also warum hat sie damit gestartet, was sind die Herausforderungen, und wir sprechen über die Hintergründe, die Einblicke, was steckt da eigentlich dahinter, wer kommt eigentlich zu ihr und warum müssen vor allem wir Frauen uns mehr mit dem Thema Geld auseinandersetzen? Warum ist dieses Thema so wahnsinnig emotional? Wie können wir nachhaltiger mit Geld umgehen, es nachhaltiger investieren? Und wo macht es Sinn, darauf zu achten und wo vielleicht weniger? Ist dir das Geld eigentlich schlecht? Und über vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Folge. Sie ist inspirierend, sie ist wahnsinnig lehrreich und ich hatte eben richtig krasse Aha-Momente mit Natascha Wegelin. Deswegen ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny, hier im Kale & Cake Podcast. Wie schön, dass du da bist und...
Ich hoffe, ich nehme sie auch wieder mit, nicht, dass ich sie hier verliere. Ja, vielen Dank. Hi, Sina. Freue mich sehr auf das Gespräch.
Und wir haben auch gerade schon ganz toll angefangen, über unsere ganzen Mom-Themen gesprochen.
Schon eine halbe Stunde rum.
Wir wollen kurz mal uns rausreißen aus, wie geht's eigentlich bei dir mit dem Schlaf? Mega schön. Also ich freue mich so, jetzt von dir zu lernen, denn ich habe auch schon richtig viel von dir gelernt. Das ist ja Gott sei Dank auch etwas, was sehr leicht ist mit deinem Buch, mit deinem Podcast und natürlich dann auch über deine Online-Programme. Aber hier gibt's jetzt erstmal einen kleinen Einstieg zum Thema Finanzen. Ein Thema, das ich so geil finde und so wichtig finde und ich einfach immer wieder dankbar bin, dass ich da von anderen lernen kann, weil ich da
gar nicht so gut drin bin. Die Frage an dich, die hast du schon ein paar Mal beantwortet, aber vielleicht alle, die dich noch nicht kennen. Was war für dich jetzt eigentlich der Auslöser, dass du dich so intensiv auf das Thema Finanzen spezialisiert hast und vor allem auch finanzielle Bildung, also dass du dich auch Frauen auch beschäftigst, damit die zu ermächtigen, ihr Geld in die Hand zu nehmen?
Ja, das war bei mir eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, also eine negative Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar war das, ach Gott, ich mache jetzt mal da Moneypenny schon fast 10 Jahre, ist ja auch schon wieder schon wieder Wahnsinn. Das andere Baby, das große Baby. Und zwar war das, als ich mich selbstständig gemacht habe damals, ich hatte noch ein anderes Startup, wgsuche.de, das haben wir gegründet 2012 oder so. Und da war ich zum ersten Mal selbstständig. War vorher ein bisschen angestellt, habe ich genau 2 Jahre ausgehalten und war dann selbstständig. Und da ändert sich ja ein bisschen was, ne? Sowohl in der Steuererklärung, bla bla. Und aber auch, dass du nicht mehr verpflichtet bist, dich gesetzlich rentenversichern zu lassen. Und genau, da konnte ich mir das also überlegen, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte, weiterhin in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen. Alle Angestellten sind dazu verpflichtet, geht automatisch vom Gehalt ab. Alle Selbstständigen müssen das nicht machen, können sie aber freiwillig machen. Und so weit war ich damals schon, dass ich gehört habe, so, na, das, ja, dieses komische System vertraue ich jetzt irgendwie nicht so rein, weil ja, das ist ja ein Umlageverfahren und das heißt, je mehr ältere Menschen wir haben, die aus dem Töpfchen rausnehmen und je weniger junge wir haben, die reinzahlen, desto kritischer wird das Ganze. Naja, also habe ich mich entschieden, nee, mache ich nicht. Das war so der erste Gedanke und der zweite Gedanke war so, ja okay, was mache ich denn dann? Rente an sich wäre eigentlich schon ganz schön, ja. Und dann habe ich mich wiedergefunden im Büro von einer Finanzberaterin in Anführungsstrichen. Empfohlen von einer Freundin, alles ganz toll und so. Und dann saß ich da im Büro und die haben irgendwie Sachen erzählt und auch verkauft. Und habe ich da unterschrieben und dachte ich so, ja Mensch, ist ja super. Ja, habe ich jetzt einen Haken hinter dieses Finanzthema gemacht. Hat ja auch gerade gegründet, hatte echt andere Themen so auf der Pfanne. Wollte da einen Haken so hintermachen. Ja, und habe das auch ein paar Jahre so laufen lassen. Habe da so 300 Euro in so eine Versicherung eingezahlt. Ne? Also als irgendwie, ich habe gerade gegründet und habe eigentlich kein richtiges Gehalt und so, war schon richtig viel Geld. Und so nach ein paar Jahren dachte ich irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. So. Und so geht's ja vielen von uns, ja, irgendwelche Verträge abgeschlossen, Riester, Rürup, keine Ahnung, private Rentenversicherung und so. Und ja, dann habe ich mich da mal so ein bisschen informiert. Damals gab es ja auch keine großen Finanzblogs oder YouTube-Kanäle oder Coachings oder so. Es gab ja de facto nichts. Und da habe ich mich aber trotzdem so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe diese Versicherung auch mal angeschrieben. Man sagt, ja, kann sie mir mal hier eine Kostenaufstellung irgendwie sowas schicken? Ja, haben sie dann auch gemacht. Glücklicherweise, weil viele sträuben sich da auch. Ne, also ist gar nicht gesagt, dass die Versicherung auch so deine Fragen beantwortet. Ja, und dann stand da was von 17.000 noch was Euro, also knapp 18.000 Euro, die ich alleine an Gebühren bezahlt habe, an den Versicherer, an diese kostenlose, unabhängige Beraterin, die, deswegen habe ich gesagt, in Anführungsstrichen, das war halt eine Maklerin, das muss man dann aber wissen, ne? Die Maklerin, die dürfen sich auch Berater nennen, ist auch okay, aber sie beraten dich eigentlich nicht, weil sie eben nicht objektiv dich beraten, sondern sie beraten dich so ist das System auch gebaut, dass sie natürlich auch Geld mit dir verdienen, logisch. Bis dahin ist ja auch alles cool, aber manchmal gibt es da einfach einen Interessenskonflikt, da wo ich pro Versicherung, die ich verkaufe oder Aktienfonds oder was auch immer, Provision bekomme von dem Versicherer, versuche ich natürlich so viel wie möglich zu verkaufen. Deswegen haben ja manche Omis 12 Riester-Verträge. So. Ne? Ja, also ich kann darüber schmunzeln, aber es ist echt, ist meiner Meinung nach, ist ein großer Fehler im System, dass das überhaupt möglich ist, dass das nicht besser überwacht wird. Naja, Lirum Larum, so weiter die Geschichte. Und dann ist so, nee, das kann jetzt irgendwie gar nicht wahr sein. Und habe mir dann überlegt, es war wirklich so, da habe ich die Entscheidung getroffen, nee, ich kann nicht abhängig sein von irgendwelchen komischen Beratern, Beraterinnen, von meinem Papa, der damals auch noch teilweise mal die Finanzen gemacht hat, ja, oder in einer Partnerschaft oder so, sondern echt zu sagen, ich muss das jetzt verstehen, es führt kein Weg dran vorbei, fucking 18.000 Euro, so, das ist ja Wahnsinn. Ja, und so habe ich quasi die Entscheidung getroffen, zu der ich jetzt alle anderen auch bewegen möchte, Geld selbst in die Hand, die Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und habe dann angefangen, so ein bisschen über meine Erfahrungen zu bloggen, zu schreiben und so, und nahm das dann so ein bisschen so seinen Lauf. Habe dann eben gemerkt, so ja, meine Freundinnen machen das auch alle nicht. Ja, macht mein Mann, macht mein Freund, macht mein Papa, whatever. Da dachte ich so, oh, hier ist irgendwas. Ja, also hier knistert es, hier ist irgendwas. Und da habe ich mir Statistiken angeguckt und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Also so Altersarmut ist weiblich, die ganzen Schlagzeilen und die Zahlen dazu, dass die werden ja auch immer schlimmer. Also die aktuellste Statistik, die ich jetzt kenne, ist, dass ein Drittel der Frauen, die Vollzeit gearbeitet haben, 40 Jahre lang, eine Rente von unter 1.000 Euro bekommen. Unter 1.000 Euro bekommen. Und das ist noch nicht inflationsbereinigt. Unser Geld verliert ja quasi an Wert über die Jahre. Also 1.000 Euro jetzt sind, wenn ich in Rente gehe, in 30 Jahren vielleicht so 400, 500 Euro. Man kann es ja nicht mal eine Miete für ein Zimmer bezahlen. So, ja, also diese 1.000 Euro, die täuschen halt auch noch krass, ne, wenn man sich denkt, naja, okay, Miete ist immerhin dann so drin, aber dadurch, dass die Preise ja so steigen. Ja, und habe also gesehen, ich bin hier überhaupt nicht alleine auf weiter Flur, sondern hier sind ganz viele andere Frauen, denen es genauso geht. Aber irgendwie hat da halt noch was gefehlt, hat da noch ein Angebot gefehlt. Ja, und so habe ich halt angefangen mit Madame Moneypenny, das dann zu besetzen, das Thema, und ja wirklich an meiner eigenen Reise, das war so ein bisschen das Schöne daran, oder ist das Schöne daran, ich habe es ja alles durchlaufen, ich hatte keinen Finanzcoach, ich habe es selber gemacht, ich habe die 200 Bücher gelesen, ja, die jetzt keiner mehr lesen muss, weil jetzt gibt es ja Finanzcoaching-Angebote, Mentorings, whatever, habe mir das alles selber reingepfiffen, autodidaktisch, und habe dann überlegt, okay, macht irgendwie Sinn, dass wenn ich das jetzt alles so in mir habe, das halt ein bisschen anders zu verpacken, dass die Leute nicht auch 200 Bücher lesen müssen und Rechenfehler machen und so weiter. Ach, was ich alles auch für Murks gemacht habe die ersten Jahre. Ja, und so ist das dann gekommen mit meiner Moneypenny. Und dann ging es auch alles relativ schnell.
Mega, es ist auch einfach so krass, wenn man selber sowas erlebt und dann das auch wirklich sagt, okay, da ist ein Painpoint. Ich habe etwas erlebt. Ich bin sicher nicht alleine. Und wie kann ich andere dabei unterstützen, anderen da helfen und vor allem anderen Frauen, die so oft so finanziell schlecht aufgestellt sind?
Ja, schlecht aufgestellt. Machen beide Augen zu, wollen da irgendwie nicht reingehen. Kann ich sowieso nicht, weiß ich nicht. Macht mein Mann. Ach du, ich habe da Geschichten bei uns in dem Programm. Es ist echt, man würde denken, Leute, im Jahr 2024, come on, aber könnten auch die 70er sein teilweise. Also es ist wirklich bis hin zu nicht mein eigenes Konto und oder dann steht halt die Trennung ins Haus, die ja nie passiert. Und dann, ja, sitzt er halt da ohne halt jegliches Geld. Ne? Also wirklich so im Sinne von, ich musste zurück zu meiner Mutter ziehen, weil ich hatte einfach kein Cash. Krass. Das ist, ja, das sind teilweise echt krasse Schicksale. Es muss nicht immer so krass sein, aber es geht ja schon einfach darum, in diese Selbstbestimmung halt zu kommen. Ne? Also wirklich selbstbestimmt mit meinen Finanzen, mit meinem Geld auch selbstbewusst umgehen zu können. Ein achtsamer Umgang mit Geld, ne? Und mich selber aufzustellen, auch unabhängig von einer Partnerschaft. Ja, manche sagen, ja, ich bin ja so happy in meiner Ehe und das wird schon alles halten. Ich sehe, ist ja cool. Umso schöner. Aber willst du nicht trotzdem irgendwie dein eigenes Geld haben? Aber manche sagen da, oh, nee, brauche ich nicht. Auch alles cool, ne? Also, you do you. Ich sehe halt nur absolut überhaupt keinen Vorteil, keinen einzigen Vorteil, finanziell abhängig zu sein. Und jede Menge Vorteile, finanziell unabhängig zu sein. Aber ja, dafür muss ich halt mal ein bisschen raus aus meiner Komfortzone und mich halt mit dem Thema beschäftigen.
Ja, das scheint ja auch, als wäre das so ein bisschen auch ein Tabu für viele Frauen, wenn sie sagen so, ach nee, also so, dass Frauen und Geld einfach irgendwie in den Köpfen manchmal nicht zusammenpasst, dass das so ein Männerthema ist oder dass es für Männer vor allem ist. Was glaubst du, was steckt dahinter? Klar, wir haben geschichtlich da natürlich viel, aber du sagst ja auch 2024 Leute, warum ist das denn immer noch so?
Ja, also geschichtlich muss man ja schon sagen, dass das alles noch gar nicht so lange her ist, diese krasse, ja, auch einfach Unterdrückung, ne? Also meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. Ohne die Zustimmung von ihrem Mann. So. Und dann habe ich jetzt meine Elterngeneration dazwischen, die das machen durften, aber Also wir lernen ja auch durch Vorbilder. Ne, wenn meine Mutter kein eigenes Konto hat, wenn ich die nie mit Geld sehe, wenn das alles irgendwie mal bei Papa ist, dann macht man das halt so. Und wenn ich das nicht hinterfrage, bei meinem ganzen Freundeskreis, macht man das halt auch so. Also ne, das ist ja so diese Definition von der Bubble. das macht man doch so. Woher soll es dann kommen? Ne? Und also bei mir war es schon auch so, dass ich eher meinen Papa mit Geld assoziiere. Der ist immer also nach Hause gekommen von der Arbeit irgendwie abends und hatte immer so ein bisschen, der hatte immer ein bisschen Bargeld in der Hosentasche. So, der hatte da seine EC-Karte und so weiter, aber es ist ja auch noch sehr die Generation Bargeld. Hatte immer ein bisschen Bargeld in der Hosentasche und wenn er von der Arbeit gekommen ist, hat er das immer so auf den Schrank oder auf den Ofen oben gelegt. So, und dieses Bild, ne, dieses so, Papa kommt von der Arbeit nach Hause und legt Geld so ins Wohnzimmer, das prägt natürlich total. Und ja, von daher, also ich meine, wir reden hier, eigenes Konto haben. Meine Oma durfte auch nicht arbeiten gehen ohne die Zustimmung von meinem Vater, von meinem Opa, ne? Und da reden wir halt 1970er Jahre. Das ist alles noch gar nicht, also es ist noch nicht rausgespült aus dem System. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Generationen. Ja, und dann aber, glaube ich, auch so internalisierte Muster, dieses Anpassen, ne, dass Frauen sich anpassen müssen und nicht zu laut und nicht zu viel wollen und sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und auch so dieses vielleicht, also auch noch sicherlich ganz im Hinterkopf, einen Mann als Ernährer zu finden, der mich halt rettet. Das ist immer noch mit drin. Wie bei meiner Oma war das so. Bei meiner Elterngeneration vielleicht sogar auch noch ein bisschen so. Ja, und das wird höchstwahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Also, obwohl, ja, ich weiß gar nicht, die Generation, die Jugendlichen, die jetzt am Start sind, sind da definitiv schon ein bisschen aufgeklärter, will ich zumindest mal hoffen. Aber ja, vielleicht erwarten wir da auch zu viel auf die Schnelle. Rational wissen wir das ja. Das sind ja keine rationalen Themen. Rational wissen wir das doch alles. Wir wissen doch alle, dass wir unser eigenes Geld haben sollten, dass wir uns selbst um unsere Finanzen kümmern sollen. Das wissen wir doch. Das ist aber nicht Ratio. Es ist halt es ist das Emotionale, was da drin denkt. Es ist auch Identität. Und Geld ist da einfach eine krasse Projektionsfläche. So, ne? Also, der Satz, um mein Geld müsste ich mich eigentlich auch mal kümmern, heißt eigentlich, um mich müsste ich mich auch mal kümmern.
Mm.
So, du kannst es ersetzen. Um mein Geld müsste ich mich eigentlich auch mal kümmern. Das eigentlich übersetzt ist das, um mich müsste ich mich auch mal kümmern.
Okay, das heißt, Geld ist eine Repräsentation auch einfach, was bin ich wert oder wer bin ich, ist eine Repräsentation. Weil, würdest du sagen, das liegt daran, dass Geld einfach auch so einen hohen Stellenwert in der Welt hat? Also, dass das ja auch irgendwie so,
ja,
wer mehr Geld hat, ist mehr, so?
An Geld wird ja auch vieles gemessen. An Geld wird Erfolg gemessen. Wenn ich hier ein dickes Auto fahre, ja, dann bekomme ich Anerkennung von meinen Nachbarn. Ist natürlich scheißegal, aber ich bilde mir das ein, ne? Ist ja auch eine gewisse Zugehörigkeit. Ich kann mir das leisten, wir sind gut aufgestellt. Und dieses sich selbst das aber wert zu sein, das ist, glaube ich, nochmal viel mehr ein Frauenthema als ein Männerthema. Weil wir Frauen, wie gesagt, wir sind oft in dieser Angepasstheit und da werden wir auch so ein bisschen reingedrängt. Da gehören wir auch hin, in Anführungsstrichen. So, und wenn ich jetzt auf einmal sage, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, ne, whatever, so, ich mache jetzt was anders, ich mache das jetzt hier, mache mich jetzt hier unabhängig und so weiter, dann ist das quasi auch so ein bisschen ein Schritt raus aus einem Umfeld, was es ja anders macht. Ne? Also wir haben ganz viele, wirklich viele Teilnehmerinnen bei uns im Mentoring, die sagen, ich habe niemanden davon erzählt, dass ich das hier mache. So, und das ist ja schon so, das lässt ja schon tief blicken. Ne? Also die machen das quasi heimlich, weil sie Angst haben, blöd angeguckt zu werden, verstoßen zu werden, in Anführungsstrichen. Also wir sind ja auch alles soziale Wesen. Und wenn da jetzt so jemand so aus der Reihe tanzt, dann ist das erstmal ein ungutes Gefühl.
Und was glaubst du, wird ihnen dann zugeschrieben, wenn sie sich um ihr Geld kümmern? Also was wird ihnen dann unterstellt irgendwie? Was glaubst du, was steckt dann dahinter zu sagen, also wenn die sich um ihr Geld kümmert, dann?
Ja, wahrscheinlich von bis, ne? Also jetzt wird sie irgendwie gierig, hat die nichts anderes zu tun, ne? Also ist mal so ganz unterste Schublade. Oder vielleicht auch in Partnerschaften, ne? Wenn die Partnerschaft eben nicht auf Augenhöhe ist, dass der Partner sagt, ja, Moment mal, was ist denn jetzt los, ne? Oder das vielleicht auch gar nicht so gut heißt, das vielleicht gar nicht so toll findet, ja? Und also ich meine, ja, man muss sich damit natürlich, man öffnet damit einen Gesprächsraum und begibt sich in die Unsicherheit. Wenn ich jetzt sage zu meinem Partner, der mit Finanzen vielleicht auch nichts zu tun hat, der es auch gar nicht so geil findet, oder meinem Freundeskreis zu sagen, hey, ich mache jetzt hier meine Finanzen. Wie, was, wo? Und es hat natürlich auch immer, es schwingt so ein bisschen immer die Gefahr mit, dass man sich vielleicht auch ein bisschen wegentwickelt. Weil das Thema Finanzen ist halt, es ist so ein selbstermächtigendes Thema, dass ich noch bei, ich glaube, in keinem anderen Lebensbereich so richtig gesehen habe. Gesundheit, ja, okay, Beziehung auf jeden Fall auch. Aber dieses Geldthema, wenn ich das unter Kontrolle habe, wenn ich da weiß, was ich mache, dann bin ich eine sehr stark bessere Version meiner selbst. Und entweder die Leute kommen mit oder sie kommen halt nicht mit. Also ich bewege mich halt ein Stückchen raus, ein Stückchen weiter weg. Und das ist natürlich in einem sozialen Gefüge, das ist einfach eine Gefahr, ob die jetzt berechtigt ist oder nicht. Ja, also habe ich selten erlebt, dass sich dann der ganze Freundeskreis abwendet. Ja, aber es ist ein Gedanke so. Und ich glaube, das sind diese Muster, die so tief in uns drin sind, wenn es um Anpassung geht, wenn es um Zugehörigkeit geht, dass wir uns da dann ungern rausbewegen aus der Masse und hervorstechen und besonders sind oder was auch immer.
Total spannend, was du da so sagst, weil das ist so eigentlich klar, aber nochmal das so komprimiert zu hören, finde ich einfach gerade extrem einfach erleuchtend, weil ich auch immer wieder ein Problem mit Geld habe und so dieses, wenn man viel Geld hat, muss man viel Schlechtes getan haben, um viel Geld angehäuft zu haben in dieser Welt. Es gibt natürlich auch viele Beweise dafür, ja, also dass die reichsten Menschen der Welt sind jetzt nicht dadurch, dass sie rausstechen, weil sie so wahnsinnig viel Gutes für die Menschheit getan haben.
Ja.
Wie siehst du das oder was ist da dein Blick so auf dieses Thema, ja, Geld ist schlecht, aber eigentlich nicht, aber dann wieder, wie gesagt.
Dann wieder doch ein bisschen.
Doch ein bisschen.
Ja, absolut. Das ist ja ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ne? Also klar, gucke ich mir jetzt die reichsten gerade Dudes so an, denke ich mir so, so möchte ich eigentlich nicht sein, ne? Aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja nicht, irgendwie skrupelloser Milliardär zu werden. Ich hatte gerade in einem anderen Interview, hat mich ein Mann interessanterweise gefragt, ja, aber wie können wir denn auch dafür sorgen, dass wir nicht so gierig werden, dass wir jetzt nicht hier so Tycoons werden? Und ich so, werden wir nicht, sind wir nicht. Es besteht keine Gefahr. Es besteht keine Gefahr, dass du und ich, dass wir, dass alle, die das jetzt hören, dass 99,9% der Menschheit so gierig werden, weil darum geht es ja gar nicht. Ne? Also es geht ja nicht um die Weltherrschaft, es geht einfach fucking darum, sorry, es geht einfach darum, nicht in Altersarmut zu landen. Also das ist so das niedrigste Level ever. Wir reden über finanzielle Existenz. Das ist so weit weg von, ich bin der gierige Milliardär, so, ja, so. Und ich glaube, da muss man sich zwischendurch mal selber so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, ja, das kapitalistische System, in dem wir leben, hat sicherlich seine großen Tücken, seine großen Nachteile, ist sicherlich nicht immer fair. Ja, ich will auch keine Rüstungskonzerne unterstützen, ich will auch keine Pornografie unterstützen, ich will auch keine Tabak, Drogen, was weiß ich, Geschichten unterstützen. Muss ich ja aber auch nicht. Muss ich ja nicht machen. Und ich kann trotzdem für mich und für meine Familie finanziell sorgen. Ich finde, wenn das Ziel ist, für mich finanziell zu sorgen, für meine Familie finanziell vorzusorgen, da besteht keine Gefahr, zu gierig zu werden und an diese Stufe zu kommen, wo Geld dann böse ist, wo ich mit Elon Musk verglichen werde. Ja, das ist, also, not happening. Ja. Alleine wenn man sich diese Frage stellt, ist man ja schon so reflektiert, dass es nicht passieren wird.
Ja.
Geht ja gar nicht. Und dieses Geld ist böse, ja, eben genau, weil wir solche Beispiele irgendwie auch haben und weil es natürlich auch gewisse Unternehmen gibt, die jetzt nicht als besonders nachhaltig gelten, egal auf welcher Schiene jetzt, ob es bei Diversity ist oder nachhaltige Öko-Kriterien oder so. Aber es gibt ja auch die anderen und an die kann ich mich erhalten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, meinen 200 Euro im Monat Sparplan die Welt verändert. So, ja, also das ist einem CEO von Apple ist das herzlich egal, ja, ob ich meine 200 Euro in Apple-Aktien stecke oder woanders. Ja. Also ich glaube, das ist einfach eine andere Flughöhe, über die wir hier sprechen. Ja, ich als Privatperson, die einfach nur später super gern einfach eine Rente hätte, versus wie beute ich andere Menschen aus, um hier zu meinem eigenen Vorteil das Geld zu scheffeln.
Voll schön, ja. Das ist ein gut einfach mal so ein bisschen nicht alles in einen Topf zu werfen, sondern so, Leute, worum geht's hier eigentlich?
Ja, also was ist mein Spiel? Das andere ist ein anderes Spiel. Das ist nicht mal meine Liga. Das ist nicht mal die gleiche Sportart. So. Und aber das tut ja dann auch gut, einfach auf sich selber zu achten. Und es gibt ja auch wirklich die Möglichkeiten zu sagen, okay, ich kann zu einer grünen, nachhaltigen Bank gehen, mein Konto dahin umziehen oder so. Das ist schon mal ein guter Schritt. Dann kann ich überlegen, in welche Unternehmen möchte ich denn überhaupt investieren. Und um da auch nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen zum Thema sozusagen böses Geld, weil das wird oft dann angebracht bei Aktien und bei Fonds und so weiter. Ja, aber ist das auch nachhaltig und kann ich da auch nachhaltig investieren? Und wenn dann ein Unternehmen nicht so super nachhaltig ist, dann ist das Ganze, nee, dann kann ich das nicht machen. Das interessiert diese Unternehmen nicht, was du mit deinen 200 Euro machst. Die interessiert eher, ob du die Produkte kaufst. Das bringt den Unternehmen Cash. So, also womit machen die denn ihren Umsatz und ihren Gewinn? Das sind die alltäglichen Konsumentscheidungen, die du triffst. So, gehst du in den Bioladen oder gehst du halt in den Supermarkt? Kaufst du die veganen Turnschuhe oder kaufst du die anderen Turnschuhe? So, das sind die viel entscheidenderen Entscheidungen, womit ich ein Unternehmen unterstütze oder halt nicht. So, und ob ich da jetzt eine Aktie habe. Die Leute denken immer, also es ist, glaube ich, ein Trugschluss, dass ich eine Aktie von einem Unternehmen kaufe und das Unternehmen bekommt dafür Geld. Das ist gar nicht so. Wenn du jetzt eine Apple-Aktie hast, die Aktien sind ja verteilt, die liegen ja nicht irgendwo auf dem Haufen rum. Die hat ja jemand. Du hast eine Apple-Aktie. So. Und wärst vielleicht bereit, die zu verkaufen. Und ich sage, eine Apple-Aktie hätte ich ganz gerne. Da kaufe ich die von dir und nicht von Tim Cook. Ja, der Börsenwert steigt dann vielleicht, wenn ganz viele das machen. Das ist ja auch keine Einzelgeschichte, ne? Das ist ja dann die Masse, wie sich die Masse verhält. Aber erstmal in erster Instanz juckt ihn das relativ wenig.
Das ist so geil, was du gerade sagst, weil das mir gerade extrem viel Druck aus dem System genommen hat. Ja. Und auch mich bestätigt darin, dass es zwar super wichtig ist, es ist einfach super wichtig, diese alltäglichen Entscheidungen, dieses kaufe ich Bio, umgehe ich solche Firmen wie Nestle, stecke ich meine Geld, wo kaufe ich auch meine Milchprodukte? Kaufe ich die von den großen Konzernen oder kaufe ich die vom nebenan oder gehe ich in den kleinen Bioladen um die Ecke?
Ja.
Und klar hat es auch was damit zu tun, wie viel finanzielle Mittel habe ich, weil das ist auch immer teurer.
Ja.
Aber dass ich habe dann so einen riesen hohen moralischen Standard in mir drinnen, dass ich dann auch sage, wenn ich anlege, darf es auf gar keinen Fall, wie du gesagt hast, was dabei sein, wo irgendwie zum Beispiel Blackstone Group heißen die, gell?
Blackstone, ja, ja, ja. BlackRock.
BlackRock, danke. Ja, irgendwas mit Felsstein. Dass die da nicht dabei sein dürfen, weil die haben ja so viele Anteile in so schrecklichen Firmen. Und wie du das jetzt gerade beschrieben hast, hat mir das so ein bisschen den Stress rausgenommen. So, hey, okay, ich kann anlegen in ETFs, in Fonds, wo auch Firmen drin sind, die nicht 100% ideal nachhaltig agieren, auf welcher Ebene auch immer. Aber dass es voll wichtig ist zu schauen, wo investiere ich alltäglich mein Geld, in welche Dinge investiere ich alltäglich mein Geld.
Das macht ja den eigentlichen Unternehmenswert am Ende aus. Also Apple wird daran gemessen, ich sage immer Apple ist ja jetzt kein super böses Unternehmen, aber ich kann jetzt an MacBook gucken. Der Wert des Unternehmens Apple, wie viel Umsatz machen die, wie viel Gewinn machen die. So, und dann finden die Leute die Aktie auch geil und kaufen die Aktien, dann steigt der Aktienkurs. So, aber der Anfang ist erstmal die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Und ich finde es halt, genau wie du gesagt hast, ich beobachte halt, und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass die Leute, oder eine vergebene Chance vielleicht auch, dass viele beim Thema Finanzen anfangen mit der Nachhaltigkeit, oder ich sag mal, da nochmal höhere Standards ansetzen als in anderen Lebensbereichen beispielsweise. Und man muss schon auch ganz ehrlich sagen, da sind wir halt noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Diese nachhaltigen Unternehmen, die kommen ja jetzt gerade erst. Etliche davon sind noch zu klein. Die sind gar nicht in der Börse. Die sind gar nicht börsennotiert. In die kannst du gar nicht investieren. Die haben keine Aktien. So. Mhm. Aber Also es ist so ein bisschen so, ich glaube, da muss man so ein paar Gegensätze einfach aushalten, ne? Zu sagen, okay, dieses System an sich finde ich jetzt irgendwie nicht geil. Und wenn wir uns was wünschen könnten, wäre das irgendwie anders. Da sind wir aber noch nicht. Wir entwickeln uns da langsam hin. Es gibt deutlich mehr nachhaltige Angebote, jetzt auch im Bereich ETFs. Und auf der anderen Seite sitze ich aber auch hier als Individuum und sage, na ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ja, also, ja, das ist dann halt genau dieses Spannungsverhältnis, in dem man sich bewegt, ne, zu sagen, es ist nicht das Gelbe vom Ei, es ist nicht das Nonplusultra, ich würde es mir anders wünschen, so ist es aber gerade nicht und trotzdem muss ich irgendwie schauen, dass ich hier finanziell zurande komme. So, und gerade wenn wir dann sagen, wir investieren in grüne Sachen, in grüne ETFs und so weiter, das ist ja auch ein Signal an den Markt. Ja, also je mehr Leute dann wieder in grüne ETFs investieren, desto besser. Ja, das oder in nachhaltigen Unternehmen, dass die anderen das auch checken und sagen, oh ja, das ist ja irgendwie ganz super. Da steigen ja die Kurse und so weiter. Wenn jetzt aber alle, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, sagen, oh nee, ich investiere nicht, und es investieren wieder nur die, denen Nachhaltigkeit überhaupt nicht wichtig ist, die also nicht nachhaltig investieren, was passiert dann? Ja, dann ist das Signal an dem Markt, ja, ist ja alles super so, ja, Nachhaltigkeit interessiert ja keine Sau, kauft ja keiner den Scheiß hier. Also, ja, ich will damit sagen, es ist, glaube ich, ein bisschen facettenreicher als, oh, in dem ETF ist jetzt McDonald's drin. Und McDonald's ist halt nachhaltiger als Burger King. Ja, okay, aber reicht mir trotzdem nicht.
Mhm. Das ist einfach, es ist komplexer, als wir gerne hätten.
Ja, es ist komplexer und ja, manchmal ist dann auch einfach as good as it gets, gerade eben. Und ja, Punkt, Nachhaltigkeit.
Ja, wir versuchen unser Bestes zu tun und die Version auch zu wählen, die wir auch halten können, aber gleichzeitig, wie du sagst, den richtigen Impuls gibt. Okay, ich wähle eine nachhaltigere Version von dem, was ich an Optionen habe.
Genau.
Oder ich schaue auch, dass ich öfter beim Biomarkt, bei dem kleinen Laden nebenan kaufe, immer und immer wieder. Und wenn ich den Großeinkauf, den ich dann mache, wieder vielleicht in einem normalen Supermarkt mache, weil ich es einfach anders mir nicht leisten kann.
Ja, genau. Man muss ja auch nicht auf allen Ebenen perfekt sein. Also, das ist so. Das finde ich irgendwie auch so ein bisschen anmaßend, dass manche dann voneinander erwarten oder von sich selber erwarten, dass man jetzt in jedem Lebensbereich das irgendwie perfekt macht. So, also ich kaufe nur im Bioladen, so, ja, mir kommt nichts anderes in die Tüte. Ich fahre aber schon auch Auto. Also, weißt du, also das ist so, ja, ist auch wieder ein Gegensatz, aber irgendwie muss ich ja trotzdem, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht den Anspruch an mich, das komplett alles richtig zu machen. Ich habe aber auch eine Solaranlage auf dem Dach, die das Auto mit Strom bespeist. Ja, dann ist es wieder besser. Ja, aber so dieses auf allen Ebenen das perfekt zu machen, ich glaube, das ist einfach super stressig. Und ich glaube, wenn jeder von uns einfach da achtsamer rangeht und sagt, was ist denn für mich möglich? Und das dann zu machen, das bringt uns allen mehr, als wenn wir in Perfektion sterben und die Leute sagen, ja, ach nee, ach, das darf ich jetzt auch nicht. Und das, ach komm, nee.
Ja, und die Perfektion macht uns auch immer so regungslos, also so diese Schockstarre, ja, dann kann ich nichts mehr tun und man macht sowieso alles falsch und es ist super anstrengend. Also ich finde mich da ganz oft wieder in diesem, dann mache ich lieber nichts.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich dann das Schlimmste.
Genau.
So zu sagen, okay, jetzt auf Finanzen bezogen, ja okay, dann investiere ich lieber nicht. Ja, und also und dann? Soll dein Kind dann deine Rente bezahlen? Oder was ist denn der Plan? Also, ja. Und das finde ich ja, weil wir am Anfang über Kinder gesprochen haben, finde ich das ja immer nochmal. Also gerade Eltern, da lasse ich nichts gelten, ey. Wenn vor mir irgendwie ein Elternteil sitzt und sagt, oh ja, ein bisschen, ich sag mal, was ist, also die Zeit, also es ist einfach keine Option, das ist so mein Credo, es ist absolut keine Option, dass ich später meinem Kind finanziell auf der Tasche liege. Das geht nicht. Nur weil ich sage es mal, den Hintern nicht hochbekommen habe, obwohl es möglich gewesen wäre, mein Buch zu lesen, Coaching zu machen, Geld zu investieren, ein bisschen mehr zu sparen, ne, so. Eigentlich wäre es möglich gewesen, aber ich habe den Hintern nicht hochbekommen und jetzt soll mein Kind mein Pflege einbezahlen. Pff, das geht nicht.
Ja, und das braucht ja auch nicht viel Geld im Monat, das wir zur Seite legen, sondern Hauptsache, da ist erstmal ein System aufgebaut und es ist ja auch eine Achtsamkeit, die man auch da reinbringt. Es verändert meiner Meinung nach extrem viel. Wie auch gerade eben, wenn ich in Achtsamkeit in die Entscheidungen bringe. Das heißt, okay, diese Utopie, ich habe vielleicht nicht viel übrig, es ist krass viel los in meinem Leben, aber zu sagen, okay, ich möchte meinem Kind eines Tages nicht auf der Tasche liegen, ich möchte eine Rente, ich möchte diese Selbstermächtigung auch leben und diese Selbstbestimmung, und dann dafür lege ich jetzt 10, 20 Euro zur Seite. Und das ist aber eine bestimmte Shift von, wie ich mit den Dingen umgehe, und das verändert einfach viel mehr als nur, naja, ich lege halt 20 Euro auf die Seite. Würde also von mir so mein Blick da drauf.
Ja, total, weil du weil du den Fokus ein bisschen shiftest, ne? Weil plötzlich sozusagen ein weiterer Spieler mit am Tisch ist, der vorher nicht dabei war. Wenn du sagst, ich fange erstmal mit 10, 20 Euro an, ist das ja schon mal super. Auch da Perfektionismus, ne? Die Leute denken mal, sie müssen schon 50.000 Euro auf dem Konto haben, um halt das zu investieren. Das ist ja Quatsch. Also jeder Euro zählt. Gleichzeitig ist natürlich schon auch wichtig, ist auch so ein bisschen mein Credo, das schon auch mal auszurechnen. Also wie viel ist es denn dann? 20 Euro reichen bei niemandem. Das reicht einfach nicht. Aber es ist trotzdem ein guter Anfang, um in diese Achtsamkeit mal reinzukommen und auch in diese Prozesse reinzukommen. Und das sind ja auch alles keine Lebensentscheidungen. Ja, auch der ETF, den ich jetzt auswähle, oder die Aktien, das ist auch keine Lebensentscheidung. Und wenn ich sage, ja, der ETF ist jetzt, meinen Kriterien ein bisschen grüner als der andere, aber ist auch nicht super geil, dann nehme ich den trotzdem und in 5 Jahren kommt der nächste und dann switche ich darin um. Ne? Also da sind wir wieder so bei diesem Perfektionismus. Und die Beträge, absolut, ja, das kann man schon mit kleinem Geld anfangen. Gleichzeitig sehe ich aktuell aber auch oft den Trugschluss, dass die Leute denken, diese 20 Euro reichen halt. Ne? Dann ist es so, naja, ich habe mir jetzt hier die App runtergeladen und irgendjemand da im Internet hat gesagt, ETFs mit 25 Euro geht's los. Ja, dann mache ich das jetzt und dann habe ich jetzt einen Haken hintergemacht. Und das ist halt auch fatal. Ja, du hast ein bisschen mehr, aber du hast nicht das, was du eigentlich bräuchtest. So, also das ist bei vielen deutlich, deutlich mehr. Aber auch da wieder, das steigert, es ist leichter, sich dann zu steigern. Also wenn man von 0 auf 200 Euro kommen muss, wenn man eben schon mal bei 20 Euro war, genau aus dem Grund, wie du sagst. Man nimmt es anders wahr, man guckt eher, wo geht das Geld hin, man hat ein anderes Ziel. Und dann ist es in der Regel relativ, relativ einfach, diesen Betrag aufzustocken.
Ja. Ja, voll. Und was würdest du sagen, ist vielleicht so ein ungefährer Betrag, der sinnvoll ist, entweder prozentual zum Einkommen oder so eine Range, was man vielleicht pro Monat investieren sollen, könnte, wollen, müsste?
Also man sollte eigentlich schon in der Lage sein, so 20% vom Gehalt wegzulegen. 10% mindestens. 10% mindestens. Und dann ist es natürlich, also wir reden ja über Rentenlücke schließen, es ist schon so ein bisschen Moving Target. Es kommt halt drauf an, wie viel Geld möchte ich denn im Alter haben. Das ist eigentlich eine relativ, also vom Konzept her relativ simple Rechnung. Wie viel möchte ich denn haben im Alter? Wie viel kriege ich denn durch irgendwelche Rentenversicherungen? Und was ist da jetzt noch die Lücke? Und diese Lücke muss ich halt selber stopfen, weil sie wird niemand anderes für mich tun. Wenn ich 5.000 Euro haben will im Monat, ist die Lücke wahrscheinlich ein bisschen größer, als wenn ich mit 1,5 oder mit 2.000 Euro auskomme. Das muss man halt wirklich einfach ausrechnen. Ne? Also es kann sein, dass 200 Euro im Monat reichen, kann aber auch sein, dass ich bin jetzt Anfang 50 und habe nur noch 15 Jahre. Ja, dann reden wir hier von ein bisschen mehr als 200 Euro. Ne? Also das ist halt auch nochmal ein Argument, wirklich früh anzufangen, weil das Fatale an der Sache ist ja, dass es ein Spiel über die Zeit ist. Und je länger ich Zeit habe, desto weniger muss ich pro Monat sparen und investieren. Ne, weil es sich ja auf die Jahre läppert, ist eigentlich ganz logisch. Exponentielles Wachstum, dann auch Zinseszinseffekt und so weiter. Also es ist was anderes, ob wenn ich 50 bin, sage, ich muss jetzt irgendwie noch 800.000 Euro irgendwie ansparen und investieren. Also wenn ich 20 bin, so. Mhm. Also von daher so früh wie möglich anfangen, ja. Und ja, fix, also 10% sollten das Minimum sein, also als Daumenformel. Aber auch das muss man wirklich ausrechnen.
Ja. Ja, das ist voll hilfreich, einfach mal so ein bisschen eine Zahl da zu haben. Ja. Auch für mich gerade, wenn ich mir überlege, okay, wie schaut unser Finanzplan aus? Was verdiene ich? Wir sind jetzt verheiratet, wir haben ein Kind. Ja. Sehr, sehr, sehr hohe Kosten, weil es ja München ist. Was Miete und Kita angeht, das ist natürlich auch nochmal auch echt ein bisschen krass.
Genau, aber es sind halt einfach sehr, sehr wichtige Punkte. Und am Ende, ja, muss man da halt eine gute Balance finden, ne? Zwischen wie kriege ich es hin, vorzusorgen für später, und wie kriege ich aber natürlich auch im Hier und Jetzt meine Kosten gedeckt. Und nicht nur kostengedeckt, sondern so, dass halt auch noch ein bisschen was übrig bleibt, dann auch wirklich für später. Und da kann ich nur sagen, aus Erfahrung, dass es da meistens deutlich mehr Potenzial noch gibt, als man so denkt. Ne, die Leute sagen immer, ich kann nicht sparen. Dann sage ich mir, ja, ich glaube dir, dass du jetzt, so wie jetzt alles ist, nicht sparen kannst. Darum geht's aber auch nicht, sondern du musst Sachen ändern. Du musst Abos kündigen, du musst, keine Ahnung, Fitnessstudio kündigen, dir mal ein paar weniger Schuhe kaufen, so, ja, nicht jedes Wochenende ins Kino. Also, das geht natürlich auch mit Veränderungen einher. Die Leute wünschen sich oft, sie wünschen sich oft das Ergebnis von Veränderungen, sind aber nicht bereit, diese Veränderungen selber einzuleiten und aktiv mitzugestalten und zu gehen. Und das funktioniert dann halt nicht.
Oh, das war on point, aber auch unangenehm. Und ich glaube, das musste ich hören und viele anderen auch.
Die Wahrheit schmerzt.
Ja, aber es ist gut. Es ist richtig und wichtig, dass wir genau so das auch anhören. Ey, wenn du Veränderung willst, es ist unangenehm, aber dann musst du auch einfach dahin gehen, dass das einfach nicht umgänglich ist. Was ich noch super spannend finde, du hast wirklich alles um die Ohren, was man um die Ohren haben kann, mit einem Unternehmen und mit Kind und was einfach so das Leben alles zu bieten hat. Wie gleichst du dich aus, wenn es zu viel wird oder wenn du extrem leer bist? Was machst du, um dich auszugleichen in deinem Alltag oder auch ja mit vielleicht größeren Dingen?
Oh, gute Frage. Welcher Ausgleich? mir bringt Sport tatsächlich viel. Also das ist nicht verhandelbar, mein Training. Auch wenn es aktuell nur zweimal pro Woche ist. Das ist mein Training, das ist nicht verhandelbar, das brauche ich. Ich habe auch wieder angefangen, mehr spazieren zu gehen. Also wir wohnen jetzt hier richtig schön draußen in der Natur in Berlin mit wunderschönem Gebiet direkt hinterm Garten und so weiter. Das heißt, da gehe ich jetzt immer öfter spazieren. Du, und oftmals ist es bei mir aber auch Essen und Trinken. Also, wenn ich so einen Down habe, denke ich so, lass mal kurz überlegen. So, vielleicht kennst du es auch, wenn man so stundenlang am Schreibtisch irgendwie versackt und dann so denkt, ach, irgendwie ist mir ein bisschen komisch. Ach ja, ich habe weder getrunken richtig noch richtig was gegessen oder sowas. Ist manchmal so simple as that. Ja, ich glaube, das waren eigentlich auch schon so die ich gehe auch früh ins Bett. Also ich achte wirklich auch auf meinen Schlaf. Ich weiß, also, ja, mit Kind ist es mal mehr, mal weniger überhaupt machbar. Aber ich akzeptiere es dann. Also vielleicht ist es gar nicht so eine Routine oder ein Hack oder so, aber so Akzeptanz. Akzeptanz gibt mir so viel innere Ruhe, seitdem ich Mutter bin, dass ich mir so denke, es ist jetzt so, wir werden es nicht ändern. So, Wusa. Ja, das ist also Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und zum Beispiel auch mit dem Schlaf, ja, das ist, ich muss mich dann nicht mehr nochmal rausschälen und nochmal ins Wohnzimmer setzen oder so. Es ist okay, ich bleib dann liegen, schlaf mit ein, alles gut. So, also der Anspruch ist vielleicht auch einfach ein anderer. Oh, und was ich aber schon auch nochmal, das habe ich im Urlaub für mich entdeckt, ist auch so ein bisschen, Social Media ist immer mal wieder so ein Stressfaktor. Also ich kann es auch, ich finde es auch gut, mich da mal so berieseln zu lassen, aber manchmal merke ich dann auch, das nimmt so ein bisschen Überhand und dann ist mein neuester Hack, Instagram zu löschen. Und dann lösche ich das. So. Und dann irgendwann süchtelt es mich dann wieder. dann installiere ich es wieder neu oder halt auch. Aber dieses wirklich Löschen. Ich habe schon versucht, es in andere Ordner zu packen und so weiter. So wirklich löschen. Also ich installiere es dann teilweise wieder neu. Aber jetzt kommt der Hack, den ich eigentlich gar nicht so antizipiert hatte. Das Herunterladen und Neuinstallieren, das dauert ja schon eine Minute, die ich nicht habe. So, ich habe keinen Bock drauf. Und manchmal ist das dann schon so nervig, dass ich sage, ach komm, ist egal. Und dann halt abbreche. Mhm. Und dann habe ich es nicht installiert. Also ja, Schlaf und Social Media Abstinenz, spazieren gehen, Sport, essen, trinken. Ich achte darauf, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind und akzeptiere alles andere drumherum.
Mega, das ist so gut. Ja, danke.
Keep it simple.
Ja, es muss ja auch immer nicht, das ist ja das, wenn man sich mal drüber Gedanken macht, was gleicht mich aus? Das ist meistens nichts, was jetzt so wahnsinnig verrückt sein muss und vor allem, was nicht so abhängig ist von anderen oder von außen oder von irgendwelchen Orten, sondern was kann ich im Alltag machen, um mich auszugleichen und vor allem auch wieder zu schauen, ah, warte, ich habe was Gutes gegessen. Okay, ich nehme das kurz wahr, das gleicht mich aus. Ah, ich bin früh ins Bett, okay, ich bin ausgeruht. Ah, okay, das tue ich schon. Weil wir denken dann immer, wenn ich nicht jeden Tag meditiere und dann noch irgendwie zum Massage gehe und dann ins Yoga-Retreat, was total alles geil ist, aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich nicht ausgeglichen, sondern vielleicht merkst du gar nicht, dass du Sachen machst, die dich eigentlich ausgleichen. Und wenn du es sehen würdest, dann würdest du vielleicht das Gefühl mehr haben, als wärst du ausgeglichen.
Ja, absolut.
Super schön. Ich bin dir so dankbar, denn ich habe so krasse Aha-Momente gehabt gerade.
Cool. Das freut mich.
Also
habe ich ein bisschen Weisheit dagelassen. Den Rest nehme ich wieder mit.
Hast du unbedingt und ich bin dir einfach unendlich dankbar. Gibt's noch was, wenn die, die zuhören, dich noch nicht kennen, wo finden sie dich und was ist vielleicht das Nächste oder was ist das Wichtigste, was es von dir so gibt und was sich alle anschauen sollten?
Also ich glaube, ich meine, das sind jetzt hier gerade Podcast-Leute. Ich glaube, der Podcast ist schon mal ganz gut. Also mit dem Podcast reinzutauchen und auch da, ich glaube, es sind mittlerweile 300 Folgen oder noch was. Ja, also habt ihr nicht den Anspruch, euch jede einzelne Folge anzuhören. Aber das ist schon mal, glaube ich, ein seichter Einstiegspunkt. Kann man zwischendrin hören und so. Podcast ist eigentlich echt ein ganz geiles Medium, auch um ins Thema Finanzen ein bisschen reinzutauchen, weil man sich nicht extra Zeit rausschälen muss für ein unangenehmes Thema, sondern hörst du, wenn du mit dem Kind spazieren gehst, beim Einkaufen, whatever, hörst du ein bisschen in Podcast rein. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstiegspunkt. Newsletter haben wir auch, Instagram, YouTube, wir sind ja eigentlich überall. Man kommt ja eigentlich gar nicht dran vorbei. Also, welches ist euer Lieblingsmedium? Da dann hingehen und wir haben zum Beispiel auf der Website auch etliche Tools, ne, so was soll meine ersten Schritte sein? Wir haben ein E-Book zum Thema Erbe, ein kostenloses. Wir haben ein kostenloses E-Book zum Thema Trennung, Scheidung, was ja auch super viele Frauen betrifft. Auch nochmal ein krasses finanzielles einschneidendes Erlebnis. Also ich glaube, da haben wir schon relativ viel abgedeckt. Einfach vorbeischauen und sich treiben lassen.
Oh yes, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Yes, also nachdem ich es schon sowieso gemacht habe und dann nochmal eintauchen, weil Kind und Heirat machen da auch nochmal ein paar Felder auf, was so Finanzen angeht.
Ja, absolut.
Vielen, vielen Dank dir, es war mir ein absolutes Fest.
Ja, hat Spaß gemacht.
Bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal.
Können wir gerne wiederholen. Danke dir. Ciao, ciao.